Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Agrarseins Wissen Kompakt der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Heute geht es um ein Thema, das nicht nur für Biobetriebe, sondern für die gesamte Weidewirtschaft hochrelevant ist. Wie kann Weidemanagement dazu beitragen, den Parasitendruck zu reduzieren? Dazu spreche ich mit Dr. Leopold Podstatzky, Wissenschaftler an der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Er hat gemeinsam mit einem Ziegenbetrieb in einem mehrjährigen EEB-Projekt erforscht, welche Rolle Weidesysteme, Kräutermischungen und gezielte Fütterung in der Praxis spielen und was daraus für eine tiergerechte, nachhaltige Weidehaltung zu lernen ist. Freuen Sie sich auf einen wissenschaftlich fundierten und praktischen Beitrag zum Thema Weidehaltung. Lieber Leopold, herzlich willkommen im Podcast.
Gerne, danke.
Leopold, vielleicht zu Beginn, worum ging es konkret in diesem EIP-Projekt, Europäischen Innovationsprojekt Weideinnovationen? Ein Teil davon war die Parasitengeschichte und vielleicht kannst du uns diesen Teil konkret ein bisschen vorstellen und was die Idee dahinter war, was wollte man sich anschauen?
Ja, prinzipiell ist es in dem ganzen Projekt um Weide gegangen, alle möglichen Aspekte der Weide und wir haben uns, mein Part war ganz speziell bei Ziegen, weil ja die EU die Bio-Verordnung vorschreibt, dass eigentlich alle Tierkategorien auf die Weide müssen und bei den Jungziegen das sehr herausfordernd ist. Und
betrifft auch Schafe?
Betrifft auch Schafe, natürlich.
Also kleine Wiederkäuer sind besonders parasitenempfindlich, kann man
genau
sagen, oder?
Genau, aber die Ziegen sind es noch mehr eigentlich als die Schafe. Und wir haben uns angeschaut, einfach, jetzt sage ich mal, unterschiedliche Weideformen und auch unterschiedliche Weide, also Graszusammensetzungen, Kräuterzusammensetzungen. Und das eine war einfach eine Kurzrasenweide und das andere war, wir haben es genannt, Topgrazing, abgeleitet vom Mobgrazing aus Trockengebieten, wo das praktiziert wird, wo ich weiß, vor allem in Amerika, wo wirklich in hoch aufwachsende Bestände intensiv beweidet wird.
Kurzrasenweide ist im Prinzip ein Weidesystem, wo man eine Standweide hat, wo der Pflanzenbestand sehr niedrig, ständig abgegrast wird. Also man ist da in einem Bereich von 6 cm.
6 bis 8, vielleicht 10 cm, aber so in diesem Bereich ständig beweidet.
Und beim Mobgrazing ist es so, dass man mehr oder weniger den Pflanzenstand hoch aufwachsen lässt und dann in relativ kurzer Zeit, einige Stunden oder Tage maximal, den Pflanzenbestand abgrasen lässt und dann wieder weiter hüpft. Sozusagen eine intensive Portionsweide mit einem sehr hohen Pflanzenbestand.
Genau. Und der Gedanke war, die Parasiten sind ja nicht überall auf der ganzen Pflanze verteilt, die infektionsfähigen Larven, sondern eher im unteren Bereich, die ersten 6, 7, 8 Zentimeter, 7 Zentimeter, so irgendwas. Und da war, jetzt sage ich, der Gedanke, die Überlegung, bei der Kurzrasenweide ist man ständig in diesem Bereich. Mhm. Das heißt, die Tiere nehmen oder vermuteten wir, dass die einfach viel mehr Parasiten aufnehmen. Und beim Topgrazing, dass sie einfach, wenn sie reingehen, die oberen Bereiche mal abfressen. Es wird dann ein Teil natürlich niedergetrampelt, was für Trockengebiete den Vorteil hat, dass wir da eine gewisse Mulchschicht haben, für den Pflanzenbestand gut. Aber nachdem sie oben abgrasen, sie keine Parasiten aufnehmen.
Das war die Idee. Das war der eine Faktor. Über die Ergebnisse reden wir ja nachher noch.
Genau.
Das zweite war, du hast vorher gesagt, wir haben uns unterschiedliche Pflanzenbestandszusammensetzungen angeschaut.
Die Kurzrasenweide, also ich muss sagen, wir haben beim Ziegenbetrieb haben wir nur zwei Formen gehabt und die Kurzrasenweide war eine Kawaii-Mischung, eine intensive für Kurzrasenweide geeignete Mischung. Und beim Topgrazing haben wir, ich glaube, es waren 16 verschiedene Sorten drinnen mit Kräutern, mit Espasette, mit Spitzwegerich, mit Löwenzahn.
Das heißt, wir haben im Prinzip eine Mischung eingesetzt, wo wir bewusst Kräuter eingebaut haben, von denen in der Literatur teilweise berichtet wird,
dass sie eine Wirkung gegen Parasiten haben.
Mhm. Genau. Und das haben wir kombiniert mit dem Topgrazing, weil wir ja auch wussten, dass diese Kräuterbestände keine intensive Beweidung, wie es bei der Kurzrasenweide ist, vertragen, sondern nur
die brauchen ihre Ruhezeiten zum Aufwachsen und dann kann man sie abfressen und dann brauchen sie wieder eine Ruhezeit.
Und ergänzend dazu hat es in Gumpenstein auch noch einen Versuch gegeben mit Schafen, wo wir drei Varianten gehabt haben, aber im ähnlichen Aufbau.
Im ähnlichen Aufbau, Aber dort war noch eine Variante, also da hat man die Top-Gräsin-Gruppe auch geteilt in einer KW-Mischung, also die
normale
ausschaltet und diese Kräutermischung.
Genau. Aber wir bleiben jetzt schon bei deinem Versuch. Also wir haben die zwei Effekte gehabt, Weidesystem und Pflanzengesellschaftszusammensetzung.
Genau. Und es war so, dass die Tiere, also sie mit Jungziegen gemacht worden.
Das bedeutet, wie alt waren die in etwa?
Die waren 3-4 Monate.
Zu Versuchsbeginn, ja, okay.
Genau, die waren abgesetzt, die sind die männlichen, es waren großteils männliche, also Ziegenböcke, die sind kastriert worden vorher. Und dann waren sie von Anfang Juni bis Ende September auf der Weide. Mhm. Ja, die Weidefläche ist extra angesät worden, frisch angesät, ist einmal auch beweidet worden von der Ziegenherde, damit wir einen gewissen Infektionsdruck haben. Mhm. Ja, und dann waren die 4 Monate draußen, haben einen Unterstand gehabt, haben Wasserversorgung gehabt, Flecksteine gehabt und waren auf der Weide. Und am Ende des Versuches sind sie geschlachtet worden.
Damit du auch zu deinen Proben kommst, damit wir auch...
Wir haben alle 2 Wochen Gewichte erhoben, wir haben Kotproben genommen und eben untersucht, wie viele Eier ausgeschieden werden. Und nach dem Schlachten haben wir dann, also die sind in die Wurstproduktion gegangen und wir haben uns die Labmägen geholt und haben geschaut, Labung und Dünndarm, wie viele Würmer und wie viele Parasiten wir da vorfinden.
Der Fokus in eurem Projekt war vorwiegend auf den Magen-Darm-Würmern, muss man dazu sagen,
ja,
oder?
Ja, Magen-Darm-Würmer.
Welche?
Hämonchus, ich sage mal, es gibt verschiedenste, die auch unterschiedlich pathogen sind, also unterschiedlich krankmachend oder leistungsminder. Der Hämonchus contortus ist der gefürchtetste, der sitzt im Labmagen, bohrt sich in die Schleimhaut und sauft Blut. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, wenn man jeden Tag Blut spenden geht.
Mhm. Mhm. Ja, so in dieser Menge, bezogen auf das Körpergewicht?
Naja, es sind 1000 Hämonchus-Exemplare, saufen 50 Milliliter Blut.
Und bei so einem kleinen Tier macht das
ist schon ganz ordentlich. Also wenn es wirklich, ich gehe mal eine Woche jeden Tag Blut spenden, nach der Woche kommst du nicht mehr aus dem Bett, da schlafst du noch mehr. Mhm. Und so geht es auch den Tieren. Bei den Schafen kennt man das, wenn man die Herde raustreibt und dann sind 2 Schafe, die keinen Schritt gehen wollen. Mhm. Vielleicht hecheln ein bisschen, weil sie es nicht erschnaufen, denen fehlt Blut. Mhm. Ganz einfach.
Okay. Und du hast gesagt, das ist
der Hämonchus. Und dann gibt es Trichostrongylus, verschiedene Arten und Ponostomum und Capercie, die halt vom Dünndarm, ein paar sind auch im Labmagen, aber dann vom Dünndarm bis in den Dickdarm parasitieren und die Schleimhaut schädigen, ein bisschen Futter preisen, ein bisschen sich auch festsaugen, aber das ist nie in dem Ausmaß, wie es beim Hämonchus ist.
Was mich jetzt interessiert, bevor wir in die Ergebnisse einsteigen, wenn jetzt ein Tier diese Parasiten hat, dann scheidet dieses Tier dann diese Parasiten ja auch wieder aus. Und kannst du uns diesen Kreislauf ein bisschen erklären? Sozusagen, wir haben jetzt da eine Fläche, du hast jetzt erst gesagt, wir haben bewusst die älteren Tiere drüber weiden lassen, damit wie ein Grundinfektionsdruck da ist.
Genau.
Wie läuft dieser Zyklus ab, damit man bis zum Wiederaufnehmen eines Tieres? Kannst du uns das grob erklären für diese Magen-Darm-Würmer anhand eines Beispiels, ganz schnell?
Die sind im Magen-Darm-Trakt und die Weiber produzieren Eier.
Ja.
Ja? Die Eier werden ausgeschieden mit dem Kot, ist auch das, was wir sehen können bei der Kotuntersuchung. Mhm. Aber die Eier sind draußen und so wie jetzt die Temperaturen sind, wenn es, gut, jetzt ist es ein bisschen kühler, aber ich sage, bei 30 Grad ist in einer Woche aus dem Ei eine infektionsfähige Larve geschlüpft und hat sich entwickelt.
Ja, was tut die Larve dann?
Die wandert, wenn es feucht ist, auf den Grashalm rauf und wartet, dass sie gefressen wird.
Und wenn es einmal ein trockener Tag ist, heute ist feucht, morgen ist trocken, geht
sie
dann wieder
Richtung Erdreich, wenn es ganz trocken ist, so wie die Hitzeperioden, sterben sie nicht, sondern die leben dann in den ersten 2 Zentimetern, sage ich mal, im Erdreich.
Okay, und kommen dann wieder raus, wenn es feucht wird?
Kommen auch wieder raus, genau. Natürlich.
Und das, was macht der Winter daraus? Jetzt draußen auf der Weidefläche?
Der Winter, wenn es ein Winter ist, ich sage minus 20 Grad und optimal wenig Schnee, dann sterben der Großteil ab. Wenn wir eine gute Schneedecke haben, werden sie doch auch konserviert.
Einige davon zumindest?
Ja, so wie die letzten Winter ablaufen.
Immer weniger.
Werden sie gut eliminiert. konserviert und eigentlich nicht eliminiert. Das heißt, wenn ich früh zum Weiden anfange im Frühjahr, kann es sein, dass sie sich einfach gleich wieder infizieren.
Deswegen macht es ja Sinn, aber werden wir später reden, mit den jungen Tieren nicht gleich im Frühling auf die herbstbeweideten Flächen zu gehen, oder?
Ja, richtig. Aber gut.
Gut, wird ausgeschieden, es wird, die Larve wandert hinauf.
Wird gefressen.
Und setzt sie drin wieder hin.
Nach 3 Wochen beginnt die Eiausscheidung.
Gut, was ist dann? Jetzt sind wir im Herbst oder im Frühwinter, wir treiben die Tiere von der Weide ab, gehen in den Stall. Die Parasiten bleiben drinnen über den ganzen Winter bei den Tieren oder drin. Werden die weniger über den Winter?
Nein, die bleiben da. Ja, Lebensdauer von den Würmern, so ganz genau weiß man es nicht, aber 3/4 Jahr bis 2 Jahre, das ist so, was man liest in der Literatur.
Okay. Das heißt, die Tiere scheiden durchaus auch im Winter im Stall Würmer aus und
weniger,
die sind dann wieder in die Bämmerl.
Weniger, das schon, weil wenn es kühler wird draußen, die Parasiten auch ihre Aktivität vermindern.
Sofern der Stall nicht warm ist.
Ja, das ist jetzt weniger. Das hängt mit dem Klima irgendwie zusammen, mit den Jahreszeiten. Aber ganz aufhören tut es nicht.
Okay.
Ja, der Hämonchus reagiert da am empfindlichsten. Das haben wir auch gesehen, es war heuer, also wir haben viel bei unserer Ziegenherde viel Hämonchusbefall, der war im Winter fast weg. Mhm. Also die Eierscheidung war beim Hämonchus eigentlich fast weg und ist dann zum Frühjahr hin, auch zur Kitzsaison, voll wieder angestiegen.
Okay, also es gibt einen jahreszeitlichen Effekt, aber davon können wir gleich ableiten, auch im Winter wird ausgeschieden, das heißt auch der Mist, der anfällt in einen Laufstall oder so weiter, sollte nach Möglichkeit kompostiert werden, bevor man wieder ausbringen, weil sonst schließen wir da wieder einen Kreislauf.
Genau, genau.
Mhm. Kompostieren heißt, dass Hitze drinnen ist.
Genau, wenn man ihn wendet, geht er schneller, so wie die ganze Kompostierung schneller geht. Wenn man ihn nur liegen lässt, geht es auch. Da müsste ich nachschauen bei unseren Versuchen, aber ich glaube nach 8 Wochen ist es durchkompostiert, auch wenn es den liegen lässt.
Passt das. Hilft. Aber jetzt gehen wir zum Versuch zurück.
Der Versuch war toll. Also die sind wirklich Anfang Juni raus.
Über 2 Jahre ist der gelaufen.
Über 2 Jahre ist er gelaufen.
Mit
bei den Ziegen immer mit neuen, also jedes Jahr neue Kitze, während die Schafe waren ja immer die gleichen in Humpenstein. Alle 2 Wochen Gewicht erhoben, Kotproben erhoben und man hat gesehen, im ersten Jahr haben wir Probleme gehabt mit den Zunahmen, im zweiten Jahr, wenn wir Adaptierungen dann vorgenommen haben, waren die Zunahmen gut.
Adaptierungen waren, damit man aus dem auch gleich lernt sozusagen, Adaptierungen war eine gewisse Ergänzungsfütterung?
Wir haben eine Ergänzungsfütterung, wir haben doch, ich glaube 100 Gramm Kraftfutter pro Tier, sowas haben wir täglich dazugegeben über die ganzen 4 Monate.
Im zweiten Jahr,
weil wir gesagt haben, es sind trotzdem abgesetzte Kitze, sie sind in ihrer Entwicklung noch nicht fertig. Und wenn schönes Wetter ist, haben sie schöne Weide, aber die Schlechtwetterperioden sind einfach kritisch. Sie gehen nicht so gern raus, das heißt, sie fressen weniger. Sie gehen schon raus schlussendlich, weil sie einen Hunger haben, aber sie fressen weniger. Und wenn du in einer Jugendentwicklung bist und weniger frisst, ist das nicht gut.
Wir haben uns zuerst gedacht, dieses hochwertige Weidegras kann das abfangen. Aber das haben wir gelernt, oder?
Das hat ihnen gut getan.
Okay.
Und wir haben in diesen Regenperioden dann auch Heu dazu gefüttert im Unterstand.
Okay.
Und wir haben auch die Weidefläche geteilt. Also wir haben
im zweiten Jahr dann?
Im zweiten Jahr. Im ersten Jahr haben wir am Anfang einen Unterstand gehabt und da sind beide Gruppen von dort immer raus und wieder rein. Und das ist einfach, es waren so viele Regenperioden, das wird ein Gatsch. Das ist nicht gut, das ist parasitologisch nicht gut, das ist optisch nicht gut. Ich glaube auch, die Tiere fühlen sich nicht wohl. Und im zweiten Jahr haben wir das geteilt, also wir haben sozusagen eine linke und eine rechte Hälfte gehabt und wenn es recht regnerisch war und die eine Hälfte war wirklich so
aufgetreten,
dann haben wir auf die zweite Hälfte können und das hat sich alles, dieses ganze Maßnahmenpaket hat sich sehr gut bewährt, muss ich sagen.
Okay.
Aber wir haben auch den Unterstand dann mittig gehabt in der Weidefläche, also nicht ganz am Anfang, sondern mittig, dass man das so teilen kann.
Wenn wir jetzt das Top-Grazing-System mit der Kurzrasenweide vergleichen,
parasitologisch hat es nicht das erfüllt, was wir uns gedacht haben.
Das heißt,
die Kurzrasenweide hat sehr gut abgeschnitten und das Top-Grazing ganz schlecht. Das heißt, bei der Top-Grazing-Gruppe sind die Eierscheidungen früher, haben einen Monat früher begonnen und in viel größerem Ausmaß.
Wie erklärst du dir das, Leopold? Obwohl wir, und du hast ja vorher erwähnt, davon ausgegangen sind in der Hypothese, sie grasen eh nur so hoch, dass die Parasiten gar nicht draufkommen,
was
sie
haben, diese Larven nicht mitfressen. Ja, das ist richtig. Aber was haben wir nicht bedacht oder auch nicht gewusst, wie die Ziege grast. Ja, die rennt rein, sie frisst am Anfang.
Schon oben? Da,
ja, aber nicht wie die Kuh, die geht hin und die Kuh schiebt rein, ja, Mengen. Die Ziege, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Aber die rennt einen halben Tag herum und tritt einmal 90%
dieses Bestandes nieder. Und dann fängt sie doch unten zum
Grasen an. Und dann grasen sie aber unten weiter und dann haben wir einfach diese Schmierinfektionen und Vermischungen. Und, was ich vorher gesagt habe, für den Pflanzenbestand ist ja diese Mulchschicht gut. Für die Parasiten ist das auch gut, weil die haben dort ideale Bedingungen. Es ist, also feucht, es ist abgedunkelt, warm. Es ist weniger UV-Strahlung. Und über diese Weideperiode, ja, das wirkt sich dann einfach negativ aus. Parasitologisch, ja?
Ja.
Was ich schon sagen muss, was mich erstaunt hat, war, die Zunahmen waren in beiden Gruppen gleich.
Okay.
In was, beiden Gruppen.
Wie erklärst du dir das? Ist die Nährstoffversorgung trotzdem gut gewesen oder sogar besser bei der Top-Grazing-Variante?
Irgendwie muss sie gut gewesen sein. Oder das kann ich jetzt schwer sagen, weil wir haben nicht wirklich Bonitierungen von diesen Weideflächen und Inhaltsstoffe und was die, diese Messdaten, die haben wir nicht. Es kann auch sein, dass die Belastung einfach nicht so hoch war, dass sich das so negativ auswirkt. Mhm. Da bräuchte man Versuche mit mehr Tieren und
okay.
Ich glaube einfach mit mehr, denn es waren halt in jeder Gruppe 6 Tiere und im ersten Jahr waren 7 Tiere. Das ist so die untere Grenze. Aber diese Daten, parasitologisch und die Zunahme, das ist eindeutig. Und man sieht es auch bei den Schlachtpräparaten am Labmagen, hat man ganz eindeutig gesehen, Kurzrasenweide hat viel weniger Hämonchus im Labmagen als die Top-Grazing-Gruppe.
Gut, jetzt mal, dazu muss ich dir was fragen. Jetzt sagt man aber immer, oder man liest es sehr häufig, dass Standweiden ein Problem sind hinsíchlich Parasitenbelastung und der von bei kleinen Wiederkäuern jedenfalls nicht machen. Und Kurzrasenweide ist ganz schlecht, weil das ist sehr intensives Grasen, tief hinunter wird gegrast. Wie erklärst du dir dann trotzdem den Effekt, dass der Parasitendruck dort offensichtlich weniger war?
Ich glaub einmal, es sind zwei Sachen. Es war einmal, wir haben keinen hohen Tierbesatz gehabt auf die Fläche.
Trotzdem, okay.
Mhm. Trotzdem, wir haben ein bisschen jonglieren können, auch links, rechts, ja, wenn man das im zweiten Jahr nimmt. Das ist ein Faktor. Und der zweite ist bei der Kurzrasenweide, die ist einfach nicht so schlecht, weil nachdem es so kurz ist, kommt einfach viel UV-Licht hin, viel Sonnenlicht und das tötet sie ab. Und das habe ich gesehen, auch bei einem Schafbetrieb, der intensiv, also der Kurzrasenweide macht.
Mehrjährig,
der eine gewisse Verwurmung hat, ja, der auch jetzt nicht die spitze Milchleistungen hat, aber dieses System funktioniert gut, die sind zufrieden. Sie machen ihre Kontrollen, Kotkontrollen, jawohl. Und alle 3 Jahre haben sie mir gesagt, entwurmen sie dann.
Und das funktioniert.
Das funktioniert.
Auch bei Kurzrasenweide.
Das ist eine wirkliche Sonne. Kurzrasenweide. Mhm. Natürlich, Vorteil, ich sage bei diesem Betrieb, Schafbetrieb war, das war Südhang. Mhm. Das ist auch ein Vorteil. Wenn ich einen Nordhang habe, ist es vielleicht nicht ganz so günstig, aber Südhang, viel Sonnenschein.
Feuchtigkeit ist natürlich auch ein Thema, oder?
Da trocknet es viel schneller ab.
Mhm. Trockenheit und Sonne mengen es nicht so gern, die Parasiten.
Genau. Mhm. Ist jetzt nicht eine Maßnahme, wo ich sage, ich brauche nicht mehr entwurmen. Nein, das nicht. Aber es wirkt sich positiv aus. Das heißt, der Druck, der Parasitendruck wird nicht so schnell so hoch.
In Gumpenstein hat man sich ja, weil wir haben ja bei dir, bei den Ziegen, eine Effektvermischung gehabt. Wir haben Top-Grazing kombiniert gehabt mit Pflanzenbestand, Kräuterreich und Kurzrasenweide war die Intensivmischung. In Gumpenstein hat es ja parallel einen Versuch gegeben mit den Schafen, wo praktisch ja auch beim Top-Grazing einmal mit Kräutermischung und einmal ohne verglichen wurde. Und da hat sich gezeigt, dass die Kräutermischung, obwohl die Literatur es beschrieben hätte, jetzt nicht den immensen Vorteil gebracht hat,
das
oder?
Ist eher schlechter ausgestiegen zur normalen Mischung, die bei Top-Grazing verwendet wurde. Das Problem, glaube ich, ist, dass wir zwar diese Kräuter drinnen haben, aber du musst eine gewisse Menge aufnehmen. Mhm. Und über diese Weide ist einfach die Aufnahme dieser sekundären Pflanzeninhaltsstoffe zu gering.
Okay. Vermutlich. Das heißt, die Tiere haben es auch nicht in dem Sinn gefressen, teilweise sind sie ausgewachsen, die Kräuter, weil sie halt immer wieder auswählen können und wenn daneben sozusagen,
wenn da ein fetter Grashalm ist, ist das schon verlockender. Mhm. Ist schon, also bei Schafen sicher, bei den Ziegen
Haben wir es nicht getestet?
Können wir es nicht sagen. Können wir es nicht sagen. Genau. Mhm. 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 Aber also, wobei das für mich Interessante war, aber ich bin kein Pflanzenbauer. Wenn du das am Anfang siehst, das schaut ein bisschen Wild West aus, ja. Das Top-Grazing. Mhm. Aber die Bestände kommen wieder. Mhm. Die kommen wirklich wieder und sie wachsen schön nach und sie sind trockenheitsresistenter. Mhm. Und der Bauer, der Ziegenbauer, bei dem wir das gemacht haben, der hat mich heuer angerufen, ob wir noch so eine Mischung haben, mhm, von der Kräutermischung. Mhm. Weil jetzt, wie es so trocken war im Juni, ist dieser Bestand wirklich schön da gestanden.
Ja, tieferes Wurzelsystem.
Kurzrasenweite war auch nicht schlecht, aber du hast optische Unterschiede gesehen. Mhm. Mhm. Nur
hinsichtlich
teure Saatgutmischung, sehr teure Saatgutmischung.
Ja.
Und man muss sich dessen bewusst sein, das ist eine gute geführte Kurzrasenweide ist auch für die Optik schön. Mhm. Ja, mhm. Das ist das Top-Grazing nicht.
Ja.
Ja, das sind Diskussionen von Landwirten. Mhm. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber dessen muss man sich bewusst sein.
Und wenn man jetzt da, wir sind ja schon relativ tief drinnen im Thema, wenn man jetzt sozusagen die Schlüsse daraus zieht, und was sind deine Schlüsse und deine Empfehlungen, ergänzt durch anderes Wissen, das du ja hast? Auch wenn es darum geht, braucht man in Zukunft keine chemisch-synthetische Parasitenbehandlung mehr oder, was sind so deine Schlüsse aus dem Versuch und auch deine Empfehlungen?
Jetzt fange ich ein bisschen hinten an. Chemische, synthetische Mittel werden, also ganz ohne wird es nicht gehen.
Mhm. Punkt. Also, auch im Biobereich?
Nein, auch im Biobereich, das wird nicht gehen. Über Weidemanagement kann man schon was machen. Ja?
Was heißt das?
Was heißt das? Man kann was machen, aber ich darf nicht erwarten, dass sich eben das Chemische ganz eliminiert ist.
Okay.
Wird sich nicht ausgehen, glaube ich. Ob ich Kurzrasenweide, Topgrazing mache, Koppelweide, wie auch immer, die Formen ist wurscht. Ich muss mir einfach bewusst sein, dass ich dahinter sein muss. Es geht nicht einfach, dass ich sage, die sind draußen und das läuft. Das läuft
aus dem Ruder. Was verstehst du, dahinter sein muss? Ich muss Parasitenkontrollen machen?
Ich muss Kontrollen machen.
Ja. Was heißt das? Ich gehe einfach hin und schau mal die Tiere an, oder meinst du jetzt, ich nehme Proben?
Ich nehme auch Proben. Das Tier anschauen ist wenig, weil es gibt 35-40% der Tiere einer Herde scheiden viele Eier aus. Die müssen jetzt nicht krank sein oder leistungsschwach. Die scheiden viele Eier aus und verseuchen die Umgebung.
Ein Drittel sozusagen der Herde.
Ja, es ist ein bisschen mehr.
Ja, so mal grob. Ja. Ja.
Und es gibt so viele Zugänge dazu. Aber einer ist eben, dass ich sage, wenn ich diese Tiere irgendwie finde und entwurme, habe ich den besten Effekt, weil die beide nicht so verseucht wird. Mhm. Das ist aber viel Aufwand. Mhm. Das andere ist, dass ich mir die Tiere anschaue.
Es ist viel Aufwand, weil ich theoretisch
muss alle beproben.
Und die individuell einschicken und
ja,
anschauen.
Ja, genau.
Könnte ich nicht einfach sagen, okay, schauen wir es an und der schaut, ist ein bisschen dünner.
Gar nicht. Ich kann natürlich herausnehmen und sagen, okay, es läuft, das heißt, sie nehmen gut zu, dann muss ich aber wiegen. Mhm. Ja, dann sollte ich regelmäßig wiegen. Oder wenn ich sie melke, vielleicht irgendwo eine Milchleistungserhebung haben. Kann ich auch.
Dass ich sage, okay, das letzte Drittel, das behandle ich, das leistungsmäßig abfällt, das sind eher wahrscheinlich.
Aber da würde ich auch Kotproben anschauen. Mhm. Ich würde immer Kotproben anschauen, weil es gibt viele Ursachen, warum eine Leistungsdepression da ist.
Sicher, ja? Ja.
Ein Durchfall heißt nicht, die haben Hämonchus. Nein, beim Hämonchus haben sie keinen Durchfall. Mhm. Da nehmen sie es nicht zu oder sie fressen weniger, sie geben weniger Milch. So, Durchfall können sie bei den anderen Magen-Darm-Würmern haben. Mhm, ja? Mhm. Aber Durchfall kann durch ein schlechtes Futter, durch eine Vergiftung, durch ich weiß nicht was kommen. Mhm. Einen Monat nach Weidebeginn kann man mal schauen, wie schaut's aus, in welche Richtung, wo gehen wir hin mit der Entwurmung. Bin ich bei 1000 Eiern, bei 5000 Eiern oder habe ich schon Tiere mit 10.000 Eiern? Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Bei 1000 muss ich auch nicht unbedingt gleich entwurmen, obwohl vieles so beschrieben wird in der Literatur. 3.000, 4.000, 5.000, ja, da würde ich was machen. Mhm. Mhm. Weil es tut dem Tier gut, wenn ich will ja was leisten, dass das Tier was leistet. Aber eben, da muss ich dahinter sein. Mhm. Mhm. Und da muss man einen Kompromiss finden. Welche Tiere nehme ich? Schafe schauen immer gut aus, wenn ich viel Wolle. Mhm. Da muss ich ein bisschen palpieren. Body Condition Score, ja. Mhm. Körperkondition. Okay. Sind sie eingefallen.
Und dann entscheide ich.
Und dann nehme ich einmal ein paar Proben. Wir haben Gott sei Dank, ich kann so jetzt von Oberösterreich sagen, einen Tiergesundheitsdienst, wo es da ein gefördertes Parasitenprogramm gibt, wo einfach diese Untersuchungen gezahlt werden. Mhm. Das heißt, der Bauer nimmt die Kotproben, der kann sie selbst nehmen, das ist kein Problem, schickt sie ein. Ja, er muss sie halt einschicken, das muss er zahlen. Die Post, oder er bringt sie ins Labor, oder er schickt sie mit Milchprüfring mit. Also es gibt Möglichkeiten.
Gut, wenn ich jetzt die individuelle Rückmeldungen habe, könnte ich die individuell behandeln. Wenn ich es nur sozusagen für die ganze Herde habe, muss ich möglicherweise die ganze Herde behandeln?
Ja, oder ich schaue, wie, je nachdem, wenn man eine Herde hat, dann wäre ich je nach Ergebnis entwurmen oder nicht entwurmen. Wenn ich es ein bisschen altersmäßig getrennt habe oder überhaupt Gruppen habe, dann nehme ich halt, ich sage maximal von 10 Tieren. 5 Tiere ist vielleicht besser, so eine Sammelkotprobe, da kriegt man ganz gute Ergebnisse zusammen. Und wenn es bei den Jungen recht hoch ist, wäre ich dort entwurmen. Wenn die Alten nicht so hoch sind, muss ich nicht entwurmen. Der DGT Oberösterreich hat eine Empfehlung, eben wie man das ein bisschen handhabt. Junge Tiere, ältere Tiere, hohe Ausscheidung, weniger hohe.
Das findet man auch im Internet, gell?
Das findest du im Internet, auf der Homepage vom Tiergesundheitsdienst Oberösterreich. Das ist jetzt nicht absolut zu nehmen, das haben wir mal so zusammengestellt, weil wir gesagt haben, wir starten mit dem DGT das und beobachten das ein paar Jahre. Ja, da kann man viel Kritik auch anbringen, natürlich. Aber wir haben gesagt, wir wollen versuchen, dass wir weggehen, dass man immer sagt, einfach alles gleich behandeln.
Mhm. Weil man sich Resistenzen aufbaut.
Weil wir Resistenzprobleme haben, ja, das wissen wir schon. Und wie bringt man das in die Praxis? Ja, in der Wissenschaft sagen wir nur, die behandlungswürdigen Tiere, die musst du finden, mit allen Problemen. Und dann musst du sie behandeln, dann musst du eigentlich kontrollieren. Also der Aufwand ist schon groß. Und solange man kein Problem hat, sagt man, ja, macht man es nicht.
Gut, das ist das Thema Behandeln, das Thema Vorbeuge. Wir sind jetzt auf der Weide, im Weidemanagement. Was das sind da deine Stellschrauben, wo du sagst,
das Allerwichtigste ist, ich meine, Kurzrasenweide ist eine Standweide, ja, aber wenn man die gut haltet, also wirklich nicht ganz runter grasen.
Ja, das ist ja die Gefahr bei kleinen Wiederkäuern, das ist ja Tiefgrasen, also im 6-7 Zentimeter Bereich bleibt.
Ja, das sollte man schon. Mhm. Dann ist das aber ein gutes System, das geht. Bei den Koppelweiden, diversesten Formen, ist einfach wichtig, dass man eine Ruhepause dazwischen hat und
nach Möglichkeit der Schnittnutzung.
Genau. Mhm. Was immer noch gültig ist und immer gültig war, ist einfach diese Schnittnutzung. Also nicht mulchen, sondern wirklich Heu oder Silage oder ich führe es weg und kompostiere es, wenn es ist. Das ist wichtig.
Okay.
Das ist ganz wichtig. Und je länger dieser Zeitraum ist bis zur nächsten Beweidung, desto besser ist es.
Ja, das gilt auch für die Herbstweide. Ist nicht unbedingt super im Frühling gleich da drauf gehen.
Eigentlich überhaupt nicht. Herbstweide sollte man möglichst spät. Also die Parasiten, diese infektionsfähigen Larven, die verhungern auch einmal. Wenn ich bis Ende oder bis Juni nicht beweide, sind 99% der Larven tot.
Ja. Leopold, ihr habt euch ja auch angeschaut, was das drumherum ausmacht, wie es sozusagen dem Tier geht. Es gibt Tiere, können widerstandsfähiger sein gegen Parasiten oder weniger widerstandsfähig. Und da kann ich ja auch ein bisschen was tun, oder? Ergänzungsfütterungsthema zum Beispiel.
Also wir haben als Kraftfutter dazu gefüttert, weil es Jungtiere waren.
Ja. Und es macht natürlich auch was und aus, wie.
Ich muss jetzt sagen, je nachdem, was will ich machen? Was für ein Betrieb bin ich? Was will ich machen? Wenn ich Mastlämmer, jetzt nehme ich einfach mal her, Mastlämmer habe, die ich rausbringen will auf die Weide, wird man versuchen, möglichst optimal die Weide zu nutzen. Aber es wird auch dort, glaube ich, sinnvoll sein, wenn man ein bisschen was zufüttert.
Und hilft auch parasitär, auf der parasitären Seite, nicht nur in den Tageszunahmen?
Hilft natürlich. Eiweißreich hilft immer bei Parasiten.
Okay, weil?
Weil die Immunantwort Protein braucht, proteinzehrend ist. Mhm. Wie sehr das jetzt bei Jungtieren so gut die Effekte hat, ist mir nichts bekannt, dass wir es untersucht haben. Man weiß es um den Zeitraum der Geburt. Und da haben wir auch Versuche gehabt mit Ziegen.
Muttertiere, also Muttertiere, bei den Muttertieren.
Vor der Geburt angefangen, eine Gruppe Eiweiß deckend gefüttert und die anderen eiweißüberversorgend gefüttert.
Hochüberversorgend.
Das hat geholfen, es geht die Eierscheidung zurück. Da sind wir noch am Auswerten, aber das können wir sicher mal sagen. Nur es ist auch keine Entwurmung. Ja? Mhm. Also die Parasiten verschwinden nicht.
Ja.
Das muss man auch sagen. Und dann sind wir in dem Bereich, ist das praxisrelevant oder wie lässt sich das umsetzen? Was kostet es? Das ist Working Progress. Ja?
Ja,
da sind wir voll drinnen. Aber eine Zufütterung ist nie zu verteufeln. Wir sind ja nicht so, dass wir sagen, 100% Kraftfutter und die Weide ist nur zur Optik. Nein, die Weide soll genutzt werden, aber bei Milchschafen ist die Frage, muss man auch schauen, auch was man gesehen hat bei den Rindern. Weißt du, du hast überall immer Fombis.
Ja, es ist ein biologisches System.
Es ist ein biologisches System. Es hängt auch von Rassen ab. Ja, wir haben das bei den Schafen gesehen. Ich war natürlich da nicht so involviert, aber sie haben Jura- und Bergschafe gehabt und eine Rasse hat gut damit umgehen können mit der Weide, die andere hat nicht so gut umgehen können.
Meistens die extensiveren Rassen tun es ein bisschen leichter.
Genau.
Welche weiteren Ratschläge würdest du noch geben im Weidemanagement?
Wenn es geht, ist ein Ratschlag, dass man Tierarten mischt.
Weil?
Weil, ich sage einmal, die Monogastria, also jetzt nehme ich hier Esel und Pferd, ganz konkretes Beispiel, die fressen zwar auch die Larven, aber die Larven werden verdaut, die gehen nicht an beim Pferd. Beziehungsweise die Monogastria-Parasiten gehen nicht auf den Wiederkäuer.
Wie wäre es Rinder und Ziegen, Rinder und Schafe?
Geht auch, ist aber nicht so hundertprozentig. Ja.
Okay.
Aber die Rinder haben den Vorteil, wenn die immun sind, die sind Staubsauger. Ja. Die nehmen viele Larven weg. Scheiden wenig aus.
Und man hat eine größere Fläche damit, weil man ja mehr Tiere hat und dann automatisch ist der Druck.
Aber es hat nicht jeder beide Tierarten, muss man auch sagen. Und wenn ich halt ein reiner Ziegenbetrieb bin, wäre ich sagen, ein schöner Ratschlag, den ich nicht umsetzen kann. Aber es ist die Zwischennutzung das Wichtigste. Und möglichst lange Abstände zwischen den Weidenutzungen. Also die 6 Wochen, die so in der Literatur herumgaustern, sind sicher zu wenig.
Ja. Was ich persönlich auch glaube, ist, beim Top-Grazing müsste man schauen, es ist an sich schon ein gutes System, aber nachdem bei unseren Versuchen es zusammentrampelt worden ist und sie dann erst wieder vom Boden grasen, man müsste ganz kleine Streifen, schmale Streifen, ich sage jetzt nur 20 Zentimeter Breite,
Und drei Stunden beweiden. Lang, dass die Herde sozusagen Platz hat.
Genau, das ist nicht niedertrampelt.
So wie man es beim Rind auf den manchen Bildern sieht.
Das ist bei uns nicht umsetzbar gewesen, aber wer wahrscheinlich könnte, ist eine Hypothese. Sagen wir es einmal so.
Ist sicher gut, aber wenn es sie 2 Tage oder einen Tag drauf austrampeln, ist es einfach nieder.
Ja, genau. Aber natürlich fressen sie auch immer wieder hinten.
Nachteil, sage ich, ist einfach, es ist wahnsinnig arbeitsaufwendig.
Ja.
Das muss man schon sagen. Und du brauchst die Fläche. Also im Berggebiet wird es ein bisschen schwieriger. Und wenn du die halbwegs ebenen Flächen hast, bräuchtest du auch ein Weidesystem, dass du das wirklich leicht vorstecken kannst. Wenn du auf lange Strecke das hast, 20 Zentimeter auf lange Strecke, das stecken wir jeden Tag.
Ja.
Oder dreimal am Tag, wenn man es einmal
Weil man ja bei den Ziegen und Schafen und Lämmern mehrere Drähte auch noch braucht.
Aber natürlich, Fantasie kann man da kann man sich austoben oder könnte man sich austoben und schauen, was ist. Aber das war einfach einmal ein Input, wo man gesagt hat, man schaut sich's an mit unseren Gedanken und es ist nicht so schlecht. Man hat gesehen, das, was wir uns überlegt haben, so ist es nicht gelaufen.
So einfach ist es nicht. Ja.
Aber ich finde noch immer toll, Kurzrasenweide ist besser, als man gesagt hat. Und das Top-Grazing, wie gesagt, parasitologisch
Waren sie stärker belastet?
Stärker belastet, aber wir haben auch natürlich, sie sind den ganzen Tag dort gestanden. Ja, das muss man auch sehen. Und es ist ja nicht so, dass sie dann einen komplett neuen Streifen kriegen, sondern sie haben dann den Streifen am nächsten Tag zu, aber sie haben den alten dazu gehabt.
Ja.
Und dann ist diese gesamte Fläche immer weiter gewandert. Also sie haben immer was Altes gehabt, wo sie auch...
Ja, braucht man ja auch, weil ja irgendwo müssen sie sich bewegen.
Genau. Und trotzdem fressen sie auch noch irgendwo.
Hinten noch was, ja. Und das ist die Herausforderung.
Aber die Zunahmen waren in beiden Gruppen gleich gut.
Leopold, wenn man dieses Futter eingrasen würde, das heißt, ich mähe es und bringe es in Stall, dann wäre es wichtig, aus meiner laienhaften Sicht, nicht zu tief zu mähen, oder?
Ja. Weil wenn ich also eine Weide habe, die belastet ist und das abmähe und hineinbringe, haben es die Würmer auch drin im Fressen. Wenn ich ganz tief runtermähe.
Da müsst ihr ja doppelt mähen, sozusagen.
Ja.
Das akzeptieren, dass ihr einiges tut los.
Genau.
Gut, was hat dich in dem Projekt persönlich überrascht? Und wo denkst du in der Zukunft, soll es hingehen, kann es hingehen?
Was hat mich überrascht? Mich hat einfach überrascht, wie gut es geht, dass auch Jungziegen permanent auf der Weide sein können. Natürlich, bei Regen haben sie es nicht so gern, das stimmt schon, aber sie gehen dann trotzdem raus. Beim Hunger geht jeder raus. Wir haben aber nicht erhoben, wie viel sie fressen. Das ist nicht möglich gewesen im Rahmen dieses Projektes. Wäre sicher spannend. Auch wenn ich sage, wenn ich eine Milchziegenherde habe. Aber ja, also das war trotzdem spannend. Das war auch spannend. Also im ersten Jahr haben wir schon entwurmen müssen. Im zweiten Jahr haben wir, es ist, was wir noch gar nicht gesagt haben, wir haben in der Stallperiode noch gegen Kokzidien behandelt. Also die sind jetzt nicht im
Magen-Darm-Würmer. Bevor sie rausgekommen sind.
Weil sie einfach belastet sind. Das sind alle Jungziegen. Und die Kokzidien haben im ersten Jahr auf der Weide schon auch
Probleme
beigetragen bereitet. Zu den Problemen. Nicht nur die Würmer, auch die Kokzidien. Das haben wir eben im zweiten Jahr gekappt, indem wir beim Kastrieren dann behandelt haben. Und wir haben im zweiten Jahr nicht entwurmt. War nicht notwendig. Sie haben zwar in der Top-Grazing-Gruppe schon eine relativ hohe Eiausscheidung gehabt, aber es war der Kot schön, es haben die Zunahmen gestimmt. Und dann habe ich gesagt, wir probieren das. Und das hat gut funktioniert.
Okay. In beiden Systemen?
In beiden Systemen. Also in der Kurzrasenweide viel besser. Das war einfach die Top-Grazing-Gruppe. Ja, wenn man halt ein 3000 Eier pro Gramm Kot hat, ist das schon eine Menge, wo man sagt,
Wo waren die Tageszunahmen in etwa im zweiten Jahr? In welchem Bereich?
Sie haben in den 4 Monaten haben sie 20 Kilo zugenommen.
Okay.
Ja, ich glaube jetzt.
Das ist für Ziegen
sehr gut. Das war ganz in Ordnung. Das war ganz in Ordnung. Also okay. Wenn man sie mästen würde, wäre es noch mehr, ja. Aber es war, wie soll ich denn, eine extensive Haltung genau genommen.
Okay. Wo kann man sich zu diesen Ergebnissen weiter informieren?
Es gibt zu dem ganzen Projekt, es gibt eine Broschüre, es gibt einen Tagungsband von der Tagung vor 2 Jahren und es gibt einen Endbericht aus dem Ministerium.
Und wir werden diese Unterlagen mit diesem Podcast jetzt verlinken,
genau,
oder?
Genau.
Gut. Leopold, ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast in dieses EEB Weideinnovationsprojekt, wo du dir den Parasitenteil sehr genau angeschaut hast. Andere haben sich angeschaut, Hutweiden, Steilflächenbeweidungen.
Genau.
Bewegungsweide, also Betriebe, die auf sehr kleinen Betrieben Weidehaltung betreiben müssen, weil sie die Flächen nicht haben. Und es ist auch die muttergebundene oder kuhgebundene Köberaufzucht angeschaut worden bei weidehaltenden Betrieben. All das ist im EEB-Projekt bearbeitet worden und findet man auch auf unserer Homepage zum Nachlesen. Danke vielmals.
Gerne.
Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Dabeisein und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen, Agrarscience Wissen kompakt, der Habele Verlag bei Gumpenstein. Raum der Gumpenstein.